Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Next. Mein Name ist Stefan Petro und ich arbeite bei A3 Deutschland. Wer beim letzten Mal dabei war, weiß es schon, in diesem Podcast geht es darum, über die Gestaltung von Zukunft nachzudenken. Auf dieses Thema haben wir bei A3 einen besonderen Blick, denn viele unserer Projekte kommen aus dem Bereich der sogenannten kritischen Infrastrukturen, also Wasserversorgung, Energienetze oder eben, und darum soll es heute gehen, Verkehrswege, von Straßen über Rad- und Fußwege bis zum Bahnverkehr. Für das heutige Interview bin ich nach München gefahren und habe dort einen Kollegen getroffen, der daran arbeitet, den Schienenverkehr im Osten der bayerischen Landeshauptstadt resilienter und leistungsfähiger zu machen. Und da bei der Bahn ja irgendwie alles miteinander zusammenhängt, betrifft das Projekt nicht nur Güter- und Personenzüge in Bayern, sondern es wirkt sich potenziell auf ganz Deutschland aus und sogar auf die Nachbarländer. Hier sind wir also mittendrin im Maschinenraum der Verkehrswende. Und damit geht's los. Viel Spaß bei Folge 2 von Next.
Wer bist du und was machst du?
Ja, hi, ich bin Moritz Moik. Ich bin Ingenieur bei A3. Zuerst lange Projektingenieur gewesen und jetzt bin ich Projektleiter geworden. Und bin Projektleiter von einem relativ großen Projekt, DTK, auf das wir vielleicht später nochmal eingehen.
Wie bist du dorthin gekommen, Ingenieur zu werden?
Mein Vater und mein Opa kommen beide aus dieser, beide Bauingenieure, beide bei der Bahn angefangen, gearbeitet, hatten mit Brücken zu tun. Im Grunde ist meine Familiengeschichte so ein bisschen vorgezeichnet. Ich war allerdings erstmal immer auf der Realschule und hatte keine so wahnsinnig große Affinität zu Mathe. Bin da irgendwie immer durchgekommen und wusste nach der mittleren Reife eigentlich überhaupt nicht, was ich machen wollte. Ich wollte mal eine Zeit lang irgendwie Koch werden. Dann habe ich gemerkt, das ist doch nicht so toll. Ich war einfach unschlüssig. Und dann habe ich gedacht, ich gehe erstmal auf so ein Berufskolleg, irgendwie nochmal Schule weitermachen. Und dann stand ich da im Sekretariat, das weiß ich noch, mit meinem Zeugnis in der Hand, um mich dort anzumelden. Und dann kam damals der Direktor vorbei. Und ich weiß nicht warum, irgendwie ist der auf mich zu, hat mir das Zeugnis aus der Hand genommen, hat da drauf geschaut und hat gesagt, Mensch, Herr Moik, warum bewerben Sie sich nicht fürs Wirtschaftsgymnasium? Die Noten sind doch gut genug. Und ich dachte, naja gut, wenn er meint. Und dann bin ich die andere Schlange, habe mich fürs Wirtschaftsgymnasium beworben, habe da 3 Jahre noch das gemacht, dann ein relativ normales Abitur und plötzlich hatte man viel mehr Möglichkeiten. Ne? Und das war schön. Und dann rückte da von meinem Vater das immer ein bisschen näher. Der hat mich auch mitgenommen auf Baustellen. Ich erinnere mich an eine interessante Sache. Da war ein Brückeneinschub sondern es wurde eingeschwommen. Die Dreiländerbrücke in Weil am Rhein. Das ist eine große Fußgängerbrücke, schöne Bogenbrücke.
Sag mal, was heißt eingeschwommen? Weiß ich gar nicht.
Also die wird irgendwo flussabwärts, Seitenlage irgendwo auf einem Bauplatz zusammengeschweißt, hergestellt. Und dann wird die mit so riesen Krähen auf 2 so Pontons, ne, so schwimmende Floße gesetzt und dann mit Schleppern in die eigentliche Position gehoben, dann ein bisschen angehoben und dann auf den Lagern abgesetzt. Und das war ein super Ereignis. Und da habe ich mich dann immer gefragt, wie kann man sowas rechnen? Weißt du, wie rechnet man aus, dass das hält? Und das war sicherlich einer der Gründe, warum ich danach auch den Weg eingeschlagen habe und gesagt habe, jetzt finden wir das mal raus.
Das hast du gesagt, Mathe war eigentlich gar nicht so deins. Hat sich das irgendwie dadurch, dass du eine konkrete Aufgabe gesehen hast, hat sich das verändert?
Also war ich halt grundsätzlich auch extrem faul immer als Kind und bin da immer irgendwie durchgerutscht und so. Und was halt wahnsinnig geholfen hat, ist dann so zu erkennen, warum rechne ich das eigentlich, warum mache ich das, ne? Mit welchem Hintergrund. Und das ist ja bei vielen Sachen so. Sobald man weiß, warum man das macht und sobald man einen das persönlich interessiert, beschäftigt man sich halt auch gern damit.
Hattest du mal den Gedanken, ob du lieber vielleicht doch in der anderen Schlange stehen geblieben wärst seinerzeit?
Nee, ich fand es so schön, dann plötzlich alle Türen offen zu haben, ne? Danach, was ich dafür Zeug überlegt habe, irgendwie, dann wollte ich mal mit einer Schulfreundin nach Köln und irgendwas mit Medien studieren. Also wirklich, naja, egal. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Das ist fast ein bisschen peinlich. Aber obwohl ich da so vorgeprägt bin, viel Zeug im Kopf, was ich vielleicht machen könnte.
Wenn man sich das vorstellt, mehrere Generationen, die irgendwie denselben Beruf haben, also Großvater, Vater, jetzt du, Bauingenieur. Trotzdem ist das Berufsbild, das, was man heute tut, etwas völlig anderes als das, was vielleicht dein Vater gemacht hat. Ich nehme mal an, das war sehr papierbasiert, 2D-Pläne und so weiter. Heute arbeitest du hauptsächlich im Computer, dreidimensional. Man kann viel mehr zeigen, man kann viel mehr simulieren. Trotzdem haben die ja damals auch irgendwie gute Sachen hingekriegt.
Jo, ich denke, das ist beides, gell? Also ich weiß, der hat er mal erzählt, der hatte halt früher auf dem Schreibtisch im Wesentlichen sein Telefon, ne? Und Blatt Papier und irgendwie einen Bleistift. Und das hat sicherlich zwei Seiten, ne? Auf der einen Seite hast du dir natürlich, vielleicht hattest du ein bisschen mehr Raum, um dir ja wirklich Gedanken zu machen, ne? Weil du eben nicht so viel Ablenkung hattest und dann nicht poppt ständig eine Mail auf oder irgendwas, ne? Sondern du sitzt da halt an deinem Schreibtisch mit dem Telefon und kannst dir da mit dem Bleistift und Geodreieck ganz in Ruhe Gedanken machen, was du da jetzt aufzeichnest, und möchtest das auch nicht ständig wegradieren, weil irgendwann ist das Papier durch und so weiter. Und heutzutage, ja, ich will nicht sagen, das ist Try and Error, aber es ist schon mehr einfach mal drauf los galoppieren, ne? Und weniger Gedanken machen. Das ist sicherlich das, was ich finde, war damals vielleicht besser. Aber natürlich, was dir diese Werkzeuge mittlerweile an Möglichkeiten geben, schnell an Informationen zu kommen, schnell Zusammenhänge zu erkennen oder sowas, oder eben auch maßstäblich aufzuzeichnen, hier noch eben eine Grundlage drunter referenziert und so weiter, und schnell wieder was verwerfen können, noch eine Variante. Wenn man das richtig nutzt, und das ist übrigens auch ein Riesenvorteil bei A-Free, dass du hier diese so eine Riesenpalette an Werkzeugen auch zur Verfügung hast, ja, also ganz speziell an Software einfach, weil das halt so ein großer Laden ist, der sich das auch leisten kann und sich auch gönnt, möglichst viele Werkzeuge anzubieten.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wärst du niemand, der sagt, wir müssen eigentlich unsere Softwarebasis noch viel stärker harmonisieren, sondern die Diversität findest du eher gut.
Ja, die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung meistens und Stärken und Schwächen, ne? Ich meine, was die Programme angeht und dann auch, was die Vorlieben von den Mitarbeitern angeht. Also du bist ja auch als Firma einfach flexibler mit Leuten, wenn du die einstellen willst, weil die halt irgendwie eher das Programm beherrschen, aber wahnsinnig gut, und das auch an sich gute Leute sind. Und jetzt lehnst du den ja nicht ab, weil der jetzt erstmal ein Jahr lang ein neues Programm lernen müsstest, weil du halt nur das im Portfolio hast. Insofern finde ich das nicht schlecht, dass man da breit aufgestellt ist.
Ja, gerade angesichts des Fachkräftemangels kannst du halt alle abholen irgendwie.
Ja.
Wir haben ja diesen Slogan Making Future. Also meine Frage ist, was heißt es für dich? Hat es überhaupt irgendeine Bedeutung? Löst es irgendwas aus?
Ja, total. Also es heißt für mich, die Infrastruktur von morgen irgendwie mitzugestalten, und zwar lebenswert zu machen und so. Ja, so, dass man sich da gerne aufhält in Städten, dass man die gerne nutzt, dass sie Spaß macht, dass sie auch ermutigt oder motiviert, mit dem Rad loszufahren. Wir haben da nur einen kleinen Anteil, aber wobei in der Baubranche darf man auch nicht unterschätzen, ne? Wenn man sich diese CO2-Fußabdrücke anschaut, man hat da schon einen gewissen Impact. Und eben auch, was den Verkehr von morgen angeht, den so zu gestalten, dass er irgendwie nachhaltig ist, ja, und dass er nicht weiter unseren Planeten zerstört.
Jetzt sitzen wir ja zusammen, weil du dich mit einem bestimmten Projekt beschäftigst, das unter dem Kürzel DTK läuft.
Dagelfinger-Trudringer Kurve.
Wer senkt sich solchen Namen aus, wäre meine erste Frage dazu. Erzähl mal ein bisschen, was ist eigentlich das Besondere an diesem Projekt? Weil ich meine, jetzt als nicht Bauingenieur, wie ich bin, man hört halt das Wort Kurve und denkt halt, wo ist denn da jetzt das Riesenprojekt? Also eine Kurve ist halt eine Sache.
Ach so, stimmt, so kann man das ja auch sehen, ne? Weil es sind letztlich zwei Kurven, vielleicht sind es sogar drei Kurven, weil die Dagelfingerkurve aus zwei Gleisen besteht, die jeweils irgendwie eine eigene Kurve sind. Und ist natürlich, hängt noch ein bisschen was dran vorne und hinten. Ja. Und dann kreuzen sich diese Kurven irgendwie noch, ne? Und dann muss das eine drüber und das andere drunter. Dann sind wir da mitten sind nicht mitten in der Stadt, aber im Münchner Osten, das ist schon dicht besiedelt dort. Ja, die Dagelfingerkurve heißt Dagelfingerkurve, weil es eine Schienenverbindung ist, die im Norden von Dagelfingen kommt und dann Richtung Osten, Richtung Riem abknickt. Und die Trudringer Kurve heißt so, weil sie unten aus Trudering kommt und dann ebenfalls nach Osten Richtung Riem geht. Und das Projekt ist so interessant, weil es so viel beinhaltet. Also du hast da eine Gewässerumverlegung, Verkehrsanlage, Bahn, konstruktiven Ingenieurbau, Tunnel, Tröge, Brücken, Straßenbrücken, Eisenbahnbrücken, Fußgängerbrücken. Es ist alles dabei eigentlich.
Ja. Okay, dazu habe ich noch ein paar Fragen. Erstens, warum betreibt man den ganzen Aufwand? Also du hast deutlich gemacht, es ist komplex, das Projekt. Es ist auch noch in einem dicht bebauten Gebiet. Das kostet Geld und Nerven. Warum macht man das?
Ja, es geht um den Güterverkehr. Ne? Geht um Güterverkehr. Es gibt, es ist so ein Dreiecksknoten. Du musst dich vorstellen, im Norden ist Bremerhaven, Hamburg irgendwie, sind die großen Häfen. Die kommen praktisch, wenn man durch Dagelfing nördlich aus dem Projektgebiet rausfährt. Wenn du unten durch Trudering weiterfährst, kommst du zum Brenner. Und wenn du über Riem nach Osten rausfährst, Mühldorf-Freilassing, kommst du in dieses Chem-Dreieck Bavaria oder wie man das nennt, was weiß ich. Da ist wohl viel Chemie. Und diese drei großen Strecken kommen mit diesem Knoten zusammen, Nord, Süd, Ost, und teilen sich im Moment da die Strecken mit dem Personenverkehr. Ne? Und man versucht das jetzt eben, das zu trennen, dass die Güter eigene Schienen bekommen. Und in Riem ist so ein Umschlagbahnhof, ein großer, wo dann auch mal auf einen LKW umgeladen wird. Und der muss da irgendwie immer angedient werden. Und damit das möglichst auf eigenen Gleisen passiert, baut man da neue Gleise.
Wenn man jetzt an so ein Projekt rangeht, wie fängt man da an? Also wie entwirrt man dieses ganze Knäuel? Oder ist es auch eine völlig falsche Vorstellung von mir, dass man anfängt? Vielleicht ist ja auch schon ganz viel da, auf das man irgendwie aufbaut.
Also in dem Fall war schon was da. Es gab da von einem anderen Planer eine Vorplanung. Und auch schon dort, hast du gemerkt, kam immer ein Element noch dazu. Und was da zum Beispiel noch nicht richtig ernst genommen wurde, war dieser verrohrte Hachinger Bach, den man damals einfach noch dükern wollte.
Dükern heißt was?
Boah, wie soll man jetzt ein Düker? Also du weißt schon, was ein Düker ist, oder?
Nee, ich weiß wirklich nicht.
Okay, also pass auf. Also du hast ein Rohr, ja? Dann dazwischen erst ein Hindernis, das irgendwie das Rohr abschneiden würde. Yeah. Du gehst unter dem Rohr durch und hast einfach hinter dem Hindernis dann einen niedrigeren Wasserstand als vorher. Und durch diesen Wasserstandsunterschied drückt es das Wasser unten durch.
Ja. Yeah.
Das ist ein Dük. Du kannst aber gucken, wie viele davon du
brauchen kannst. Ja, da siehst du halt, was du für selbstverständlich hältst, ist nicht selbstverständlich. Okay. Zumindest nicht außerhalb deines Fachbereichs, ja.
Gut, das ist ein Düker. Und das kannst du halt nicht machen, da geht kein Fisch mehr durch. Das ist nicht ökologisch durchgängig. Und das ist dann eben noch schlechter als die vorhandene Verrohrung. Und diese Verschlechterung ist eben eigentlich durch dieses europäische Richtlinie ausgeschlossen. Also das wird diese Gegend dort prägen, das Gewässer. Das nimmt einen relativ großen Raum ein. Ist eine echte Verbesserung. Wenn man es nachher richtig schön macht und bepflanzt und ausgestaltet, wird das ein wahnsinniger Mehrwert für diese Gegend dort. Zusammen mit dem Entwicklungsgebiet, was da entstehen soll, auf bisherigen Freiflächen, gewinnt es, glaube ich, richtig an Attraktivität, muss man sagen. Auch, das braucht man auch nicht beschönigen, auch wenn die Bahn da an anderer Stelle mit diesen zusätzlichen Trassen natürlich die Bevölkerung auch in gewisser Weise herausfordert. Ne?
Ich würde mal davon ausgehen, dass es Bürgerinitiativen gibt.
Das gibt es. Es gab aufgrund der Bürgerinitiativen auch tatsächlich zwei Alternativen. Die haben wir dann Bürgervarianten genannt. B1 und B2, für die Bahn uns auch einen Planungsauftrag erteilt hat, die näher zu betrachten. Da hat man gemerkt, diese Personen, diese Initiative, die diese Vorschläge aufskizziert hat, also die hatten Hand und Fuß, ja, kann man sagen. Und darum wurden diese Varianten auch ernst genommen und wurden auch beplant. Ja, und dann gab es eine Entscheidung, die, glaube ich, auch nicht bei der Bahn getroffen wurde, denn das darf man ja auch nicht falsch verstehen. Die Bahn ist ja auch nur so eine Art Durchlauferhitzer oder die DB Netz oder jetzt DB InfraGo. Die machen ja nur das, was ihnen das Verkehrsministerium vorgibt. Naja, egal. Letztlich wurde dann eine Entscheidung getroffen. Man hat sich gegen die Bürgervarianten entschieden, mit der sogenannten Amtsvariante weitergemacht.
Kann man das auf den Satz bringen, wie sich diese Bürgervarianten von der Amtsvariante unterscheiden? Also was war da der unterschiedliche Ansatz?
Also der wesentliche Unterschied ist, dass die neue Flächen nutzen praktisch jetzt andere Flächen, dadurch von der vorhandenen Bebauung deutlich abrücken. Aber zum Beispiel die Kfz-Verwahrstelle, ja, das ist Das ist der Parkplatz, wo dein Auto hinkommt, wenn sie es beim Oktoberfest abgeschleppt haben. Die ist dort in der Nähe und die hätte verlegt werden müssen oder die müsste verlegt werden, wenn man die Bürgervarianten umsetzen möchte. Und die wird vom Freistaat Bayern betrieben und da gab es irgendwie zum Zeitpunkt der Variantenentscheidung keine Einigung. Das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum dann die Bahn gesagt hat, gut, tut uns leid, dann müssen wir in unserem Bahnkorridor bleiben.
Ja.
Aber ich, also auch als Planer hätten wir das eigentlich befürwortet, vor allem die B1. Man kann es, glaube ich, so runterbrechen, weil man da einfach fast auf der grünen Wiese gebaut hat. Und so jetzt müssen wir ja immer dafür sorgen, dass dieses eine Gleis, was schon da ist, unter Betrieb bleibt. Ne? Ja, und natürlich aus Anwohnersicht dieses Abrücken. Ne? Es gibt das Thema der Schall, es gibt das Thema Erschütterung. Dann hast du ja plötzlich eine Bahntrasse, die dann frei wird. Ne? Da hätten wir natürlich sofort einen Radschnellweg oder sowas vorgesehen. Hätte man super entwickeln können, nutzen können. Hatte schon Vorteile, die Bürgervarianten. Also man kann das noch mal ein bisschen größer fassen. Zuerst kann man sich ja die Frage stellen, warum muss man den Schienengüterverkehr, der irgendwie von Nordeuropa nach Südeuropa und nach Ostbayern geht, mitten durch München bringen? Ja? Aber ich meine, dieser riesen Rangierbahnhof, der ist nun mal in Riem. Das lässt sich halt nicht ändern. Auch da gab es Überlegungen, das war weiträumiger zu umfahren, aber das war wohl nicht möglich. Man ist halt da jetzt in diesem Dreieck gefangen.
Wenn du dir was wünschen könntest für deine Arbeitswelt, für deinen Arbeitsbereich, und ich sag mal, es könnten verschiedene Dinge sein. Es könnte auch irgendwie eine strukturelle Veränderung sein, dass Projekte anders irgendwie funktionieren im Zusammengreifen zum Beispiel von Bürgern, Bahn, Politik, euch als Planern. Gäbe es irgendwie so Punkte, die du verändern würdest?
Also wir geben uns immer relativ viel Mühe mit den Unterlagen, die wir da erstellen. Es werden viele Varianten untersucht, es werden Varianten ausgewertet. Es werden dann von uns sicherlich Empfehlungen abgegeben. Und der Prozess dann, wie dann eine Entscheidung getroffen wird, hat, glaube ich, relativ wenig mit dem zu tun, was wir da aufgeschrieben haben, sondern immer relativ viel mit den aktuellen politischen Verhältnissen. Das ist ja auch so ein Trugschluss, dass man häufig denkt, man macht jetzt eine riesen Variantenmatrix mit irgendwie 1000 Zeilen, rechnet alle möglichen Werte aus, überlegt sich irgendein Punktesystem und am Ende kommt da eine Vorzugsvariante raus. Das ist natürlich auch Quatsch. Insofern kann man sich das schon überlegen. Ich meine, das sind gewählte Vertreter, die das am Ende entscheiden und damit, und die kämpfen für die, oder die entscheiden im besten Fall für die Interessen ihrer Wähler.
Aber es ist natürlich immer auch mit einem, im Verhältnis zu solchen Großprojekten, einem recht kurzfristigen Zeithorizont, nämlich der aktuellen oder nächsten Legislaturperiode im Blick. Während ja so ein Großprojekt im Verkehrsbereich gut über ein Jahrzehnt dauern kann.
Ja, und da kommt es halt drauf an, wer hat zu den Zeiten, also es werden ja nicht über die 10 Jahre ständig Entscheidungen getroffen, sondern es gibt ja meistens den einen oder anderen entscheidenden Moment, an dem entscheidet sich's jetzt. Und wer zu dem Zeitpunkt eben da das Zepter in der Hand hat irgendwie oder die Entscheidungskompetenz hat, der entscheidet jetzt am Ende. Und ich glaube, dann wieder was umzustoßen, kann man ja probieren in der nächsten Legislaturperiode, aber ist wahrscheinlich schwierig.
Wäre es möglich, schneller und billiger solche Projekte durchzuziehen, wenn die Strukturen irgendwie anders wären, wenn die Entscheidungen anders getroffen würden?
Ja, da gibt es sicherlich Optimierungspotenzial. Ich meine, man hat es probiert mit dem Gesetz, mit dem schönen Namen Maßnahmengesetz, Beschleunigungsgesetz.
Und dies ist die Stelle, an der ich als Stefan aus der Zukunft kurz dazwischengrätsche. Moritz meint natürlich das Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, kurz MGVG, alias Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich. So beschlossen vom Bundestag im März 2020. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sollte damit deutlich beschleunigt werden. Und damit weiter mit Moritz.
War ein totaler Rohrkrepierer, hat alles nur noch komplizierter gemacht und wurde jetzt Anfang diesen Jahres wieder aufgehoben und abgeschafft. Ja, Bürokratieabbau, ne? Und zwar so abbauen und nicht mit neuen Gesetzen abbauen, sondern Wie machst du das? Ein Bürokratieabbaugesetz ist im Grunde, das ist wie Holzeisenbahn. Das beißt sich. Ne?
Hast du das Gefühl, so in den letzten Jahren, dass sich das Umfeld, in dem deine Arbeit stattfindet, also dieses Größere, was du schon beschrieben hast, die Bahn und dann sozusagen noch darüber die Politik, dass sich da was dreht, was verändert, dass zum Beispiel mehr Regulierung kommt oder dass die Prioritäten sich verschieben irgendwie? Oder ist es eigentlich bei dir, wo es wirklich um konkrete Projekte geht, kommt sowas gar nicht an? Würdest du sagen, es ist eigentlich egal, was auf der ganz oberen politischen Ebene passiert?
Also wir haben ja immerhin eine grüne Regierungsbeteiligung und jetzt möchte man ja meinen, dass so die Verkehrswende dadurch so ein bisschen vorangetrieben wird, dass man auch ein bisschen stärker den Radverkehr und aber eben auch den Schienenverkehr fördert. So richtig im Projekt spüre ich es ehrlich gesagt noch nicht. Also wir versuchen wirklich immer im Rahmen unserer Möglichkeiten da Akzente zu setzen, hier noch was Schönes für einen Radfahrer und da noch was für einen Fußgänger. Und man merkt aber, dass man stößt da zum Teil wirklich auf, ja, es ist schwierig, ja. Also man traut dem Bürger keine neuen Verkehrskonzepte zu. Das, so könnte ich das mal vielleicht vorsichtig ausdrücken. Oder man traut sie ihm zu wenig zu. Ich würde mir wünschen, dass man sich da mehr traut. Dass man spannende Infrastruktur, ja, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber mir hat mal einer gesagt, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Bezogen auf Autoverkehr. Warum soll das nicht für Radfahrer gelten? Warum kann man nicht ein attraktives Struktur zur Verfügung stellen, Radwege, Verbindungen? Dann werden die schon genutzt, ja. Es ist, so rum funktioniert es doch und nicht warten, nicht sagen, wie die meisten fahren mit dem Auto zur Arbeit, wir brauchen jetzt noch mehr Straßen. Klar, dann fahren noch mehr mit dem Auto. Ich muss die Bahn attraktiv machen, ich muss vielleicht auf dem Land mit dem Bus ein bisschen arbeiten, ich muss Radinfrastruktur attraktiv machen. Ich muss mir auch vorstellen, ich meine, vor 30 Jahren, die Leute fahren ja heute nicht mehr gemütlich auf dem Hollandrad, sondern die kommen mit E-Bikes, die kommen mit Lastenrädern, die haben hinten vielleicht noch einen Anhänger dran, wo das Kind drin sitzt. Die brauchen ein bisschen Platz und die brauchen ein bisschen Radien. Und wenn man diese attraktive Infrastruktur anbieten will, dann muss ab und zu auch mal ein Baum gefällt werden. Und das ist irgendwie bei einem sechsspurigen Ausbau bei der Autobahn irgendwie nicht so wild, wenn da ein Naturschutzgebiet jetzt nochmal ein Streifen abgerungen wird. Aber wenn man Radverkehr baut, ja, dann Baum fallen muss.
Jetzt hast du gesagt, Radverkehr so bauen, dass er Spaß macht. Also gibt's da irgendwie Dinge, die man heute anders baut im Radverkehr als noch vor ein paar Jahren?
Ja, es gibt ja die sogenannten Radschnellwege. Da gibt es auch irgendwie Vorgaben, die haben Mindestbreiten. Man baut die großzügiger. Und man baut sie auch vor allem als eigene Verkehrswege. Also nicht irgendwie so als beiläufig neben einer Straße, sondern das sind eigene Verkehrsachsen. Und die haben auch eigene Knotenpunkte irgendwie. Ja. Und die haben eigene Brücken, eigene Bauwerke. Neulich in der Zeitung gelesen irgendwie, wie man sich echauffiert hat, dass man für 6 Millionen eine Brücke für Radfahrer gebaut hat. Ja, natürlich. Also warum denn nicht? Über eine 30 Millionen Straßenbrücke regt sich keiner auf. Oder was? Also was wollen Sie uns damit sagen? Ja, und da muss ein Umdenken stattfinden. Aber ich glaube, das kommt, das wird besser. Wir haben jetzt 50 Jahre die Städte für Autos geplant, jetzt muss das irgendwann mal wieder für Menschen sein.
Und das war sie, die zweite Folge von Next. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin dabei wart. Für Anregungen, Wünsche, Fragen, Kritik erreicht ihr uns unter next@elfri.com. In ein paar Wochen gibt es hier eine neue Folge, mit der wir auf hoffentlich unterhaltsame Weise über unsere Arbeit berichten. Schön, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt positiv und denkt an was Neues.